Zu diesem Zeitpunkt drängten sich viele Steuereintreiber und Menschen, die als besondere Sünder galten, zu Jesus, um ihm zuzuhören. Da regten sich die Pharisäer und die Theologen auf und protestierten. Dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Dann sagte Jesus, es lebte einmal ein Mann, der zwei Söhne hatte. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir von deinem Besitz den Teil des Erbes, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter ihn auf. Kurze Zeit danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog fort in ein weit entferntes Land. Dort verschwendete er seinen gesamten Besitz durch ein zügelloses Leben. Als er alles restlos aufgebraucht hatte, breitete sich eine schlimme Hungersnot in diesem Land aus. Da fing er an zu hungern und Not zu leiden. So lief er los und hängte sich an einen Bürger dieses Landes. Der schickte ihn auf seine Felder, um dort die Schweine zu hüten. Sein ganzes Verlangen war nun darauf gerichtet, sich von den Speiseabfällen zu ernähren, die die Schweine zu fressen bekamen. Aber keiner gab ihm etwas davon ab. Schließlich kam er wieder zu sich und sagte, »Mein Vater hat doch so viele Lohnarbeiter, die Nahrung in Hülle und Fülle haben. Doch ich komme hier vor Hunger um. Ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, »Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, gegenüber Gott und gegenüber dir. Jetzt steht es mir nicht mehr zu, als Sohn deinen Familiennamen zu tragen. Behandle mich stattdessen wie einen deiner Lohnarbeiter.« So stand er auf und kam zu seinem Vater zurück. Als er noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn und wurde von Mitgefühl erfasst. Er rannte los und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, »Vater, ich habe gottlos gehandelt, gegen Gott und auch gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, als dein Sohn zu gelten.« Doch der Vater sagte zu seinen Dienern, »Schnell, bringt die beste Kleidung herbei und kleidet ihn damit neu ein. Gebt ihm einen Ring an seinen Finger und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb herbei, schlachtet es. Wir wollen essen und miteinander feiern. Denn er, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.« Da fingen sie alle an, fröhlich zu feiern. Währenddessen war sein älterer Sohn auf dem Feld. Als er in die Nähe des Hauses kam, hörte er die festliche Musik und den Tanz. Da rief er einen der Hausangestellten zu sich und fragte ihn, was da los war. Der sagte, »Das ist ein Fest, weil dein Bruder wiedergekommen ist. Dein Vater hat für ihn das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Da wurde er sehr wütend und wollte nicht in das Haus hineingehen. Aber sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, »Jetzt schau mal her, so viele Jahre mühe ich mich hier bei dir ab und arbeite und habe kein einziges Mal auch nur eine einzige Anweisung von dir missachtet. Aber mir hast du noch nie auch nur einen einzigen Ziegenbock gegeben, damit ich es mir zusammen mit meinen Freunden einmal gut gehen lassen kann. Jetzt aber, wo der, da dein Sohn, der deinen Besitz mit Prostituierten verprasst hat, wieder auftaucht, da hast du für ihn sogar das gemästete Kalb schlachten lassen.« Da sagte der Vater, »Mein Kind, du bist doch immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber wir müssen uns doch freuen und so richtig feiern. Denn der, dein Bruder, war tot und ist jetzt wieder am Leben. Er war völlig verloren und wir haben ihn wieder zurückbekommen.« Ich bitte euch für die Predigt, die Handys noch auf Flugmodus zu schalten, damit das mit der Technik funktioniert.
Dieses Gleichnis ist eines der längsten. Ich habe vergessen nachzugucken, vielleicht ist es das ausführlichste Gleichnis überhaupt. Vor diesem Gleichnis steht eine wenige Sätze, die sozusagen den Erzählzusammenhang herstellen, indem wir lesen können, wie Jesus auf die Idee kam, dieses Gleichnis zu erzählen. Das ist ein Mini-Abschnitt, aber ich habe gemerkt, dass der es in sich hat. Es lohnt sich, den anzuschauen. Da sind mal wieder Jesus und die Pharisäer. Das ist so eine bekannte Konstellation, die öfter auftaucht und die, wo es in der Regel Uneinigkeit gibt. Anlass ist, die Pharisäer beobachten, dass Jesus, dass viele, viele Sünder und Zöllner, Steuereintreiber zu Jesus hinlaufen, um ihn zu hören. Sünder und Steuereintreiber, Zöllner wollen Jesus hören, und zwar nicht einzelne, sondern in großer Zahl. Ich kann jetzt nicht in Ausführlichkeit erklären, was Sünder damals waren, denn der Begriff ist anders zu verstehen als bei uns heute. Heute, wenn man das Wort Sünder hört, wenn es überhaupt nochmal auftaucht, dann denkt man, da ist jemand, der was falsch gemacht hat, der irgendwo mal was Unwahres gesagt hat oder was hat mitgehen lassen oder was auch immer. Damals war das anders zu verstehen. Sünder waren sozusagen festgefügte Personengruppen. Da musste man nicht die Einzelheiten wissen, wer zu der Gruppe gehörte, der war halt ein Sünder. Warum Zöllner so unbeliebt sind, will ich jetzt auch nicht näher erklären. Jedenfalls waren das Menschen, mit denen man möglichst nichts zu tun haben sollte. Der Umgang war nicht verboten, aber man sollte mit denen nichts zu tun haben. Das hat verschiedene Gründe. Das hat zum Beispiel mit den Reinheitsgeboten zu tun, auf die Katharina ja schon zu sprechen gekommen ist, mit dem Händewaschen. Es hat aber auch andere Gründe. Man war als frommer Jude gut beraten, nicht mit den Menschen allzu viel in Kontakt zu geraten. Und genau das geschieht. Die Gesetzeslehrer beobachten, dass viele von diesen Menschen, diesen Randmenschen, zu Jesus hinlaufen und ihn hören wollen. Und das finde ich ja, das ist schon mal ein Punkt, der die Aufmerksamkeit verdient. Menschen des Randes der Gesellschaft laufen in großer Zahl zu Jesus hin. Oh, da kann man durchaus mal staunen. Was wäre, wenn Menschen des Randes der Gesellschaft in großer Zahl in unsere Gemeinde strömen würden, um Gottes Wort zu hören? Hier versammeln sich weitestgehend wir Bildungsbürger. Völlig andere Zusammensetzung, völlig anderes als damals in dieser Situation. Und das Verständnis macht das schwer, dass wir in einer so ganz anderen Lebenslage stecken. Und die Gesetzeslehrer, die haben im Hinterkopf, dass noch was Drastischeres bei Jesus vorliegt. Der steht nicht nur auf der Straße und erzählt den Randgruppen der Gesellschaft, sondern sie wissen, der trifft sich mit ihnen in den Häusern. Der sitzt mit ihnen zusammen in den Häusern beim Essen. Und das ist eine enge Gemeinschaft. Das ist nicht so was Oberflächliches, wir reden mal auf der Straße miteinander. In den Häusern zusammenzusitzen, ist eine enge Gemeinschaft. Und das haben die Pharisäer im Kopf, und damit werden sie nicht fertig. Also man kann sagen, das Vergehen in Anführungszeichen von Jesus ist ein großes aus damaliger Sicht. Und die Reaktion, die berichtet ist von den Pharisäern, da steht wörtlich, sie murrten. Sie murrten. Das ist vielleicht eine eher geringe Aufregung. Also nicht so das Übliche, dass man denkt, Jesus hat ein kleines Vergehen und dann kommt eine große Aufregung der Pharisäer. Hier ist es eher umgekehrt. Das Vergehen, in Anführungszeichen, von Jesus ist erheblich und die Aufregung der Jünger, der Pharisäer ist eher gering. Sie murrten. Und vielleicht denke ich mir jetzt so, ist das der Anlass für Jesus, dass er in seinem Herzen spürt, das könnte einen Sinn haben, dass ich denen, die bisher so wenig von mir verstanden haben, dass ich denen jetzt richtig mal versuche zu erzählen und ihnen die Möglichkeit biete, zu begreifen, was mir wichtig ist. Also Jesus gibt sich jetzt richtig große Mühe und antwortet und erzählt ihnen in Gleichnissen und hat vielleicht die Hoffnung, sie könnten es doch begreifen. Dann wäre viel gewonnen. Jesus erzählt 3 Gleichnisse. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze und als drittes dann die beiden Söhne. Und dieses dritte Gleichnis ist nicht einfach nur eine Wiederholung, sondern das gräbt erheblich tiefer. Ich hoffe, dass ich euch das nahe bringen kann, weil da kommt ein Stück, was uns berührt. Dieses Gleichnis, das gräbt die Furche deutlich tiefer. Da war ein Mann, der hatte 2 Söhne. Das stimmt nicht hundertprozentig, genau gesehen steht da, da war ein Mensch. Der hatte 2 Söhne. Fand ich ganz schön, denn vielleicht ist es für Frauen ein wenig leichter, sich hineinzuversetzen, sich mit angesprochen zu fühlen. Da war ein Mensch, der hatte 2 Söhne. Und ich habe auch so ein bisschen in mir gespürt, das ist wirklich eine Menschheitsgeschichte, die hier erzählt wird. Der eine Sohn kommt auf die Idee, das Haus zu verlassen. Das Haus damals war nicht etwa die Kleinfamilie, wie wir sie heute kennen, auch nicht die Familie, wo noch Großeltern dabei wohnen, sondern das war das Oikos. Die große Hausgemeinschaft, zu der nicht nur die Kinder gehörten, zu der auch die Knechte, die Mägde und auch die Sklaven gehörten. Die heutige Vorstellung ist, dass so ein Oikos vielleicht 30, 40 Mitglieder hatte. Und das war die Lebensgemeinschaft, das war die Sicherheit, in der man damals gelebt hat. Ohne Versicherungen, ohne staatliche Sicherheit. Man hatte dieses Haus, dieses Oikos. Und der jüngere Sohn kommt auf die Idee, dieses Haus, diese Sicherheit zu verlassen. Und er bittet seinen Vater, das, was mir zusteht, gib es mir doch bitte mit auf den Weg. Wie schlimm diese Bitte ist, da sind sich Historiker dieser Zeit nicht einig drüber. Viele haben gemeint, da hat er den Vater vor den Kopf mitgestoßen. Sowas durfte nicht passieren. Andere meinen, das war damals nicht so ganz ungewöhnlich, denn viele Juden mussten damals auswandern. Es gibt sogar Historiker, die sagen, dass schon damals, zur Zeit Jesu, mehr Juden im Ausland lebten als in Israel. Und zwar ganz schlicht und einfach aus Armutsgründen. Weil viele Menschen damals so arm waren, dass sie keine große Lebenschance mehr sahen in Israel und deswegen ausgewandert sind. Gut, aber letztlich ist diese Frage auch nicht so entscheidend, ob er den Vater jetzt deutlich vor den Kopf gestoßen hat oder ob das halbwegs normal war. Er ist gegangen in ein fernes Land, weit weg. Und was jetzt wirklich schlimm ist, er verprasste das Geld. Er hat nicht nur die Sicherheit seines Hauses verlassen, er hat das, was er mitgenommen hat, was er erhalten hat, durch ein zügelloses Leben verprasst. Also das Wenige, was vorhanden war, was die Wirtschaft damals hergibt, das hat er ja durch ein Leben, was keinem gefallen konnte, durchgebracht. Dann kam noch was. Dann wurde es noch schlimmer. Dann kam auch über dieses ferne Land eine Hungersnot. Das war damals nicht so die ganz große Ausnahme, offensichtlich, das gab es öfter. Aber die Hungersnot hat ihn eingeholt. Und jetzt war alles weg. Jetzt hatte er sein Mitgebrachtes nicht mehr. Und er hatte keine Lebensgrundlage mehr. Er hatte auch das Oikos nicht mehr, an das man sich hätte zurückziehen können in solch einer Situation. Er war hilflos. Er hängte sich jetzt an einen Bürger dieses Landes. Und dieses hängte sich, das kann auch heißen, er klebte sich. Er hat eine klebende, enge Verbindung, musste er aufbauen zu einem Bürger dieses Landes, um irgendwo noch Arbeit zu finden. Und diese Arbeit bestand im Schweinehüten. Wenn wir jetzt jüdische Ohren hätten, dann wäre uns vollkommen klar, wenn jemand zum Schweinehüten geschickt wird, dann ist dieser Mensch ganz unten angekommen. Tiefer kann man als Jude nicht mehr sinken. Schweine waren unreine Tiere, die aß man nicht. Und Schweinehüten war zwar nicht direkt verboten, aber es war die allerunterste Stufe. Das müssen wir heute erklären, damals war das in einem Satz klar. Der war durch. Und um das noch zu toppen, steht da, er hat versucht, wenigstens vom Schweinefutter was zu kriegen, und auch das wurde ihm nicht erlaubt. Ein Mensch auf niedrigster, tiefster Stufe angekommen. Und der hat nicht nur seine Lebensgrundlage verloren, der hat seine Würde verloren. Ich bin es nicht mehr wert, seine eigene Aussage. Er hat das Gefühl seines Wertes und seine Würde verloren. Und in dieser tiefen Situation, da kommt ihm jetzt der Gedanke, da erinnert er sich. Erinnert sich daran, dass er mal woher kam, dass er einen Vater hatte, dass er ein Haus hatte. Und jetzt kommt ihm der Gedanke, ich könnte doch zurückkehren. Das ist eine Menschheitserfahrung. Dass es Menschen gibt, die, wenn sie ganz unten sind, die dann die Idee bekommen, es kann so nicht mehr weitergehen. Solange wir noch irgendwie Auswege finden, solange wir noch irgendwo einen Strohhalm haben, ist es bei uns Menschen offensichtlich so, dass wir damit irgendwie versuchen, durchzukommen. Wenn alles weg ist, dann kann was Neues anfangen. Und jetzt fängt bei diesem Sohn was Neues an. Er macht sich auf den Heimweg. Er macht sich nicht auf den Heimweg, weil er den Vater so liebt. Das ist ganz klar. Er macht sich auf den Heimweg, weil er sagt, das kann mein Leben retten. Also, wenn man es drastisch sagt, könnte man sagen, das ist Egoismus. Er will nicht untergehen. Er denkt, da werde ich doch wenigstens einen Platz finden, wo ich noch bei den Knechten mitarbeiten darf. Und diesen Punkt habe ich in mir mal wirken lassen. Er macht sich nicht auf den Heimweg, weil er den Vater liebt. Der Gedanke kommt ihm erstmal nicht. Er sieht seine Wertlosigkeit gegenüber dem Vater. Und da könnte man jetzt mal länger drüber nachdenken. Ich glaube, und das glaubt nicht nur ich, dass wenn Menschen zu Gott hin umkehren, das in aller Regel nicht geschieht, weil sie Gott so sehr lieben, sondern weil die Erwartung da ist, das ist gut für mein Leben. Das wird mir gut tun. Ist ja auch okay. Nichts gegen zu sagen. Aber diese Idealisierung, die wir in manchen christlichen Liedern aufgreifen, wenn schon junge Menschen singen, wie sehr sie Gott lieben, da bin ich zurückhaltend. Ich habe selbst an den Anfangsjahren, das ist ein Ausflug, den ich jetzt mache, ich bin gleich fertig mit dem Ausflug. Ich habe selbst in den Anfangsjahren meines Glaubens gemerkt, dass ich mit solchen Aussagen nicht mitkomme. Wenn ich mich ehrlich mein Herz an betrachte, dann merke ich, diese Liebe, die ist irgendwie in mir nicht so richtig drin. Was heißt denn Gott lieben? Ist das ein Gefühl oder? Und damit, das hat mir echte Probleme damals bereitet. Und ich glaube, es wäre mir damals eine große Hilfe gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, weißt du, das ist nicht der Anfang des Glaubens, das ist das Ziel, auf das du hinlebst. Petrus wird ganz am Ende seines gemeinsamen Weges mit Jesus von Jesus gefragt, liebst du mich? Ganz am Ende, nicht am Anfang. Und selbst am Ende ist er sich nicht so sicher mit seiner Antwort. Gut, das war jetzt nur ein Ausflug. Also der Sohn macht sich auf den Heimweg und schafft es auch, kommt wieder zu Hause an. Und jetzt kommt ein Empfang, den er sich nie hat vorstellen können, der über alle Maßen ist. Aber dazu komme ich gleich, wenn ich nämlich den Vater betrachte. Das war jetzt erstmal die Geschichte des jüngeren Sohnes. Mit dieser Geschichte, glaube ich, würden wir eigentlich relativ gut fertig werden. Weil wer von uns ist denn wirklich mal ausgebrochen? Wir sind doch überwiegend oder alle, ich weiß es nicht, vielleicht alle, Menschen aus anständigen Zusammenhängen, die vermutlich mehr oder minder nie ausgebrochen sind, die vielleicht aus frommen Elternhäusern kommen und sozusagen mehr oder minder immer zu Hause waren. Also mit dieser Geschichte des jüngeren Sohnes, der, wenn das die ganze Predigt wäre, damit würden wir fertig werden. Die könnten wir ad acta legen. Nicht meine Geschichte. Wie es uns gelingt, manche Predigten ad acta zu legen. Aber ich habe gesagt, dieses dritte Gleichnis, das gräbt erheblich tiefer als die beiden davor. Und das liegt daran, dass hier auch die Geschichte des älteren Sohnes dabei ist. Also ganz genau genommen müsste man wahrscheinlich sogar sagen, dieses dritte Gleichnis ist mehr als, das ist kein Gleichnis, das ist ein Gleichnis zeichnet ja aus, dass es einen Punkt hat. Einen Punkt der Aussage. Das ist eine Erzählgeschichte. Eine Geschichte, die mehrere Punkte der Aussage hat. Geht über ein Gleichnis hinaus. Heißt aber so. Jetzt kommt der ältere Sohn. Der ältere Sohn ist in dem Augenblick, wo der Jüngere nach Hause kommt, nicht zu Hause. Er ist auf dem Feld. Er hört die Musik, die da unerwartet auf einmal im Hintergrund zu hören ist, läuft nach Hause, denkt, was ist jetzt los? Und erfährt, da ist was völlig Unerwartetes passiert. Dein Bruder, der jahrelang weg war, der ist auf einmal wieder aufgetaucht. Und damit wird dieser ältere Bruder nicht fertig. In den Jubel des Vaters kann er überhaupt nicht einstimmen. Und der erste Gedanke, der ihm kommt, ist Vergleichen. Er vergleicht sich mit dem, was er wirklich oder an, was mit ihm wirklich oder in seinen Gedanken passiert ist in den Jahren, als er zu Hause war, mit dem, was dem jüngeren Bruder jetzt passiert. Und er merkt, dabei komme ich ja schlecht weg. Der Jüngere wird ja viel zu gut behandelt. Es war mal vor 30 Jahren ein Prediger hier, der hat uns den Satz beigebracht, den Gedanken nahegelegt. Wenn wir mal das Experiment machen wollten, unglücklich zu werden, wenn wir das noch nicht waren, dann ist ein sicherer Weg dahin vergleichen. Wer unglücklich werden will, der schafft das durch Vergleichen. Ich finde immer irgendjemand, dem es irgendwie besser geht, der mehr Glück hatte, der bessere Voraussetzungen hatte oder sonst irgendwas. Und dann werde ich unglücklich. Das macht der jüngere Bruder, er vergleicht. Und er wird unglücklich. Und er steht da, er wird zornig. Also ein kompletter Gegensatz zum Vater. Der Vater kriegt sich nicht ein vor Freude. Und der Jüngere, der Ältere, der Bruder wird zornig. Und da taucht jetzt eine Formulierung auf, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Er redet von dem Bruder, der nach Hause gekommen ist, nicht etwa von meinem Bruder, sondern von dieser da, dein Sohn. Das ist die Witz. Mit diesen Worten redet er den Vater an. Dieser da, dein Sohn. Das sagt alles. Das ist echte Erzählkunst. Da steht in diesen vier Worten, dieser da, dein Sohn. Da steht drin, lässt sich spüren, was in dem älteren Bruder vorgeht. Wenn einer meiner Söhne zu mir käme und sich vor mich hinstellen würde und sagen würde, dieser da, dein Sohn, dann würde ich merken, da ist aber was ganz gewaltig schiefgelaufen. Nicht mein Bruder. Ich habe mal versucht, sowohl den Jüngeren als auch den Älteren mit Worten für mich zu charakterisieren, um die zu fassen. Also ich fange mal positiv an. Was man über den Älteren, also was direkt gesagt ist. Was direkt gesagt ist, er ist fleißig und gehorsam. Was man ihm sicherlich positiv auch noch zuschreiben kann, denke ich. Er wird treu gewesen sein. Er wird zuverlässig gewesen sein. Er war sicherlich auch pflichtbewusst. Und als ich mir das so aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, da erkenne ich mich ein Stück drin. Da sind Sachen, die passen zu mir. Nun ist es so, dass die negativen Sachen, die ein Mensch hat, sehr auffällig sein können, wenn sie mir direkter Form zugesprochen werden oder wenn sie mir direkt begegnen. Also wenn mich jemand anschreit oder wenn mich jemand beleidigt, dann merke ich unmittelbar, da ist was. Das gehört sich nicht. Aber es gibt auch die negativen Dinge, die sich sozusagen auf der Rückseite des Positiven verbergen. Und die sind oft schwer zu entdecken. Die dunkle Seite des Positiven. Also wenn man den Zettel umdreht, was man normalerweise nicht tun sollte. Dann steht da Vergleichen statt Freude und Zorn. Aber man wird auch sagen können, da war Verbitterung, Eifersucht oder vielleicht auch mühsame Pflicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Sohn, der zu Hause war, den Vater so als eine Art Arbeitgeber gesehen hat. Mühsame Pflicht. Das war vielleicht sein Alltag. Der jüngere Bruder, Gier und Genusssucht. Das ist ziemlich eindeutig. Der jüngere Bruder geht, die Geschichte ist einfacher zu erzählen. Da lebt jemand Gier- und Genusssucht, kommt ganz nach unten und kehrt um. Das ist eine übersichtliche Handlung. Mit dem Älteren ist es schwieriger. Und bei dem Älteren steckt jetzt ein erstaunliches Phänomen, wird hier indirekt geschildert. Der Ältere war jahrelang zu Hause. Als Sohn, nicht als Knecht. Er war als Sohn zu Hause und hat direkt neben dem Vater gelebt. Neben dem Vater, in dem offensichtlich so viel Liebe steckte, dessen Herz so voll Liebe war. Und diese gemeinsamen Jahre des Lebens haben nicht dazu geführt, dass das Herz des Sohnes so gefärbt worden wäre, so angefüllt worden wäre, wie das des Vaters. Nach Jahren ist das Herz des Sohnes immer noch ganz anders gefüllt als das Herz des Vaters. Was ist das für eine Bemerkung? Da kann man lange, lange drüber nachdenken. Die ganzen gemeinsamen Jahre haben nicht dazu geführt, dass sozusagen die Liebe aus dem Herzen des Vaters hineingeflossen wäre in das Herz des Sohnes. Dass der Sohn das irgendwie, vielleicht hat er es nicht bemerkt oder er konnte sein Herz nicht öffnen. Sie sind sich vom Herzen her fremd geblieben. Das geht. Allein die Feststellung, dass das geht, ist beachtlich. Das ist möglich. Wer sind denn wir? Wir sind nicht der jüngere Sohn, der weggelaufen ist. Also wenn ich das wir mal so gebrauchen darf, wir ist ja immer eine gefährliche Formulierung. Aber fast alle von uns sind doch die, die jahrelang in Hauskreisen gesessen haben, die in Gottesdiensten waren, die auf Freizeiten waren, die an vielen gläubigen, frommen Veranstaltungen teilgenommen haben. Vielleicht 150 Hauskreise, 250 Gottesdienste oder noch mehr. Und wenn ich das jetzt übertrage, diesen Gedanken, dann steckt da drin, es gibt für uns keine, für solche Menschen, wie ich es bin, sag ich mal ich. Ich bin ja auch so einer, seit 30 Jahren. Unendlich viele. Christliche, kirchliche, gemeindliche Veranstaltungen. Es gibt keine Garantie, dass mein Herz so aufgestellt ist wie das des Vaters. Es kann ganz anders aussehen. Was ist das? Das ist was. Deswegen sage ich, das Gleichnis kann uns betreffen, das sollte uns betreffen. Ich glaube, sogar wenn uns das nicht betrifft, dann haben wir was verpasst. Deutlich wird dieser Unterschied erst, wenn es ernst wird. Im Alltag ist ihm das wahrscheinlich nicht deutlich geworden, vermute ich mal. Aber wenn es ernst wird, dann kommen Dinge zutage, die man vorher nicht gesehen hat. Und eine schöne kleine Pointe dabei ist, dieses Ernstwerden ist, denkt man ja automatisch, das ist, wenn eine schwere Situation eintritt. Wenn ich bedroht werde, bekenne ich dann noch meinen Glauben? Weiß ich nicht. Da wird's ernst. Aber hier in der Geschichte ist die Situation des Ernstwerdens ein freudiges Ereignis. Boah, bemerkenswert. Ein freudiges Ereignis. Und an der Stelle zeigt sich, was im Herzen des Sohnes drin ist, der zu Hause blieb. Und zum Schluss kommt der Vater an die Reihe. Ich könnte jetzt eine ganze Predigt nur über diesen Vater halten. Der Vater sieht von Ferne, dass der Sohn nach Hause kommt. Wie das ging, weiß ich nicht, ob der Ausschau gehalten hat. Es ist Ausdruck einer großen inneren Sehnsucht. Er sieht ihn von Ferne und er läuft ihm entgegen. Wörtlich steht da eher das Wort rennt. Er rennt ihm entgegen. Ein alter Mann des Orients, der rennt nicht. Da schreitet man vielleicht, aber man rennt doch nicht. Das ist ja würdelos. Er rennt ihm entgegen und kann es nicht erwarten, ihn wiederzusehen. Er küsst ihn. Der Vater küsst den Sohn. Was wäre denn angemessen gewesen? Angemessen wäre gewesen, dass der Sohn vor dem Vater auf die Knie geht und ihm die Füße küsst. Aber dass der Vater den Sohn küsst, ist völlig unangemessen. Er rennt zu ihm hin und küsst ihn. Er steckt ihm einen Ring an. Das könnte auch ein Siegelring gewesen sein, also ein Zeichen der Vollmacht. Und er startet ein Fest. Feste haben es in der biblischen, bei Jesus werden Feste öfter benutzt als ein Bild. Jesus vergleicht das Himmelreich mit einem Hochzeitsfest. Oder in der Offenbarung ist vom Hochzeitsmahl des Lammes die Rede. Die Gemeinde wird das Hochzeitsmahl mit dem Lamm feiern. Das Fest ist der Ausdruck dessen, was nach ganz oben, nach ganz schön weist. Mehr können wir mit unseren menschlichen Begriffen nicht erfassen. Er startet ein Fest. Also er hält sich an keine Regel, die man damals einhalten müsste, um seine Würde zu wahren. Das ist ihm alles völlig egal. Die Freude sprudelt so über, dass er sich nicht mehr zu halten weiß. Darin zeigt sich seine Liebe. Ich glaube, Johannes 15 ist das, glaube ich, da kommt dieser bekannte Satz drin vor. Bleibt in meiner Liebe. Dann geht es ein bisschen weiter. Und dann kommt der Gedanke, bleibt in meiner Liebe, damit die Freude in euch vollkommen werde. Das ist das, was der Vater hier erlebt. Die Liebe ist in ihm so groß, dass die Freude vollkommen wird. Das ist dieser enge Zusammenhang zwischen Freude und Liebe. Woran erkennt man die Liebe dieses Vaters, der hier geschildert ist? An einer ganz offensichtlichen Tatsache und an einer verborgenen Tatsache. Die offensichtliche ist diese Freude. Da kann man nicht dran vorbeigucken. Das fällt ins Auge. Es gibt aber eine ganz verborgene Seite noch, in der man durchaus vorbeigucken könnte. Der Vater hat den zu Hause gebliebenen Sohn über Jahre zu Hause getragen und in Liebe ertragen, obwohl er sicherlich bemerkt hat, dass es im Herzen dieses Sohnes mehr oder minder halbwegs dunkel ist. Er hat ihn ertragen. Er hat es auch ertragen, dass der Junge weg war. Und ich glaube, dass Liebe viel mit Ertragen zu tun hat. Mit Tragen und Ertragen. Aber damit würde ich jetzt ein neues Fass aufmachen. Das ist aber, glaube ich, eine wichtige Ergänzung zu dem, woran erkenne ich die Liebe dieses Vaters? Nicht nur an dieser übersprudelnden Freude. Liebe zeigt sich oft im geduldigen Ertragen dessen, den ich liebe. Ende. Wie geht dieses Gleichnis eigentlich aus? Hat das ein Happy End? Weiß kein Mensch. Das Ende ist offen. Es könnte sein, dass der Jüngere bei seiner Haltung geblieben ist. Ich bin es nicht wert. Und einfach zu Hause gearbeitet hat. Es könnte auch sein, dass der Ältere nichts kapiert hat. Das wäre das traurige Ende. Meine Hoffnung ist, dass beide was verstanden haben. Dass der jüngere Sohn, dass dem die Augen aufgegangen sind in dem Augenblick, als er zu Hause war und diesen Vater erlebt hat. Und gemerkt hat, der ist ja was völlig anderes, als ich es erwartet hatte. Und genauso ist meine Hoffnung, dass der Ältere, ja, so einen Moment heiliges Erschrecken erlebt hat. Ich glaube, dass es das gibt, dass es sowas gibt, was man als heiliges Erschrecken bezeichnen kann. Dass er in dem Augenblick gemerkt hat, was ist denn eigentlich mit mir los? Warum freue ich mich denn überhaupt nicht? Was ist denn mit mir los? Und dann wäre das für ihn eine Chance gewesen, innerlich umzukehren. Vielleicht ist es für beide gut ausgegangen, aber ich finde es schön, dass das offen bleibt. Weil Gott zwingt uns nicht in bestimmte Wege hinein. Er macht große Angebote und wir können Ja sagen. Amen.